Okay. Alles leuchtet so, wie es soll. Hey, moin. Ist ja übersichtlich heute. Ist auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich habe jetzt die letzten Übungsblätter gemacht oder zumindest vorbereitet und dachte, oh, das ist ja auf einmal zu Ende. Gut, dass wir schon so weit sind im Stoff. Wir sind tatsächlich ganz gut in der Zeit. Ein paar kleine Bemerkungen von meinem Spickzettel. Es gibt jetzt eine Rückblickfolge auf Kapitel 11. Dann gab es noch Wünsche, so zum Thema Klausur, Differenzierung beim Stoff, verschiedene Studiengänge, verschieden viele Punkte, bla bla bla. Mache ich, ist in Arbeit, kommt wahrscheinlich noch diese Woche. Dort wird auch die Kürbisfrage beantwortet. Und zum Thema Abschlussklausur, ähnlich übersichtlich wie die Lage hier, ist die Lage bei den Anmeldungen im Löwenportal. Nur für den Fall, dass Sie es nicht wussten oder verdrängt haben, Sie müssen sich für die Abschlussklausur anmelden, im Löwenportal. Wenn Sie die Vorleistung haben, dann geht das auch. Ich habe das alles gemeldet. Falls Sie sich anmelden wollen und es aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann reden Sie einfach mit mir. So, Fragen, bevor wir wieder einsteigen in Kapitel 12? Fragen, Wünsche, Beschwerden?
Da kommt jetzt mal ein Beispiel zu, aber wir haben ja diesen Körperhomomorphismus, den wir in dieser Bilinearform drin brauchen. Und wir haben jetzt Lemma 12.5 diesen Basiswechsel theoretisch gemacht. Und da war also die Frage auch ganz praktisch, wie würde ich denn dann das einbinden? Also ich muss es ja irgendwie anwenden, ich muss da was abbilden, aber wie genau würde es in dem Beispiel auch funktionieren?
Ja. Wie immer gilt, dass wenn Sie mehr Beispiele haben wollen als das, was wir hier so nebenbei besprechen, dass Sie das dann immer schon lieb sagen können oder mir direkt. Zum Thema Körperautomorphismen, ich greife einfach vor, ich hätte das sonst gleich bei Satz 12.6 mitbesprochen, aber ich greife einfach vor. Viele interessante Körper, mit denen wir so arbeiten, die haben gar keine interessanten Automorphismen. Also zum Beispiel Q oder R, wenn Sie darüber irgendwas machen, die haben keine interessanten Automorphismen, die haben nur die Identität. Das heißt, da ist das gar nicht relevant. Wenn Sie an den Körper C der komplexen Zahlen denken, dann ist für den Moment völlig ausreichend, wenn Sie bei Sigma an komplexe Konjugation denken, weil das einer der Hauptanwendungsfälle ist. Andere interessante Automorphismen sehen wir, wenn wir über endliche Körper sprechen. Und die haben wir in unseren Anwendungen gerade eher nicht. Das kommt dann vielleicht später in fortgeschrittenen Vorlesungen. Und deswegen reicht für den Moment, wenn Sie das Sigma überall da, wo Sie es nicht brauchen, einfach ignorieren. Und da, wo es vorkommt und Sie eine Vorstellung brauchen, denken Sie an C und komplexe Konjugation. Für den Moment ist es völlig ausreichend. Und ich hoffe, dass Ihnen das ein klein wenig weiterhilft. Und ansonsten mache ich gerne weitere Beispiele in einer Podcast-Folge. Reden wir über Satz 12.6 und dann wiederholen wir dort auch noch ein bisschen die ganzen Begriffe, die da stehen. Denn manche davon sind ja auch recht neu. Unsere übliche Voraussetzung ist, dass K ein Körper ist und V ein endlich erzeugter Vektorraum darüber. Und wenn wir die Dimension brauchen, so wie hier, dann führe ich die halt irgendwie mit ein. Dann haben wir jetzt so ein Sigma, also ein Automorphismus von K, habe ich gerade schon kommentiert. Wir haben Sigma-Bilinearformen, das sind Abbildungen von V kreuz V nach K, die zwei Eigenschaften erfüllen, die so ähnlich aussehen wie das, was wir von Homomorphismen kennen, nämlich eine Verträglichkeit mit der Addition in beiden Komponenten und eine Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation, wobei man in der zweiten Komponente aufpassen muss, weil da dann dieses Sigma rumhüpft. Wir fassen jetzt alle Bilinearformen von V kreuz V nach K bezogen auf Sigma zusammen in der Menge, die ich jetzt mal kurz BLF Sigma von V nenne. Worüber wir da reden, habe ich gerade wiederholt. Und jetzt machen wir das, was wir vorher auch schon ganz oft gemacht haben, zum Beispiel bei Matrizen oder auch bei Homomorphismen. Wir überlegen uns Verknüpfungen und gucken, ob die sinnvoll sind. Hier wollen wir gucken, was passiert, wenn man zwei Bilinearformen addiert. Und eine sinnvolle Art, das zu machen, ist, dass man abbildet und die Bilder addiert. Das kennen wir schon, oder? Kommt uns hoffentlich bekannt vor. Und genauso kann man skalar multiplizieren, indem man abbildet und dann das Ergebnis skalar multipliziert. Und genau das machen wir hier. Und wir merken jetzt, dass wir schon ein bisschen fortgeschritten sind daran, dass ich den Verknüpfungen keine wilden neuen Bezeichnungen gegeben habe. Also nicht Kringel plus oder Box oder irgendwas oder Kuller, sondern die heißen einfach Plus und Mal. Plus ist die Addition von Bilinearformen, Mal ist die Skalarmultiplikation von Bilinearformen. Die Definitionen stehen da. Und jetzt behaupte ich das, was irgendwie auch erwartbar ist, nämlich, dass wir jetzt wieder einen Vektorraum kriegen, indem wir nämlich einfach BLF Sigma von V mit dieser Addition und dieser Skalarmultiplikation betrachten. Und wenn wir gleich in den Beweis gehen, dann werden Sie dort viel wiedererkennen von damals im Kapitel, ich weiß nicht was. Ziehen Sie einfach irgendeine Zahl ab von 12 und dann landen Sie irgendwo in der Nähe. Da haben wir uns nämlich den Vektorraum der Homomorphismen angeguckt. Und wenn alles zusammenpasst und ordentlich definiert ist, dann kann man da addieren und Skalar multiplizieren und kriegt auch wirklich einen Vektorraum. Man kann sogar die Dimensionen ausrechnen, man kriegt Korrespondenz zu Matrizen, bla bla bla. Und sehen Sie, hier passiert genau dasselbe. Wir kriegen einen Vektorraum und wir kriegen eine Korrespondenz zu Matrizen. In dem Fall sind es halt nicht die Abbildungsmatrizen, sondern die Gramschen Matrizen. So, also eigentlich alles ein alter Hut, sieht nur ein bisschen anders aus. Und deswegen hoffe ich, dass Sie im Beweis viel wiedererkennen und sich quasi noch mit diesen Ideen identifizieren können. Die Abbildung, die ich dann gleich die ganze Zeit verwende, dieses Großvi, die funktioniert so, dass sie eine Bilinearform nimmt und dann mit einer festen, geordneten Basis auf die dazu passende gramsche Matrix abbildet. Dass sowas funktioniert und wohl definiert ist, das haben wir uns auch schon für Abbildungsmatrizen überlegt. Und dann werden wir uns überlegen, dass da ein Vektorraum-Isomorphismus rauskommt. Insbesondere, kleiner Vorgriff, wir kennen doch die Dimension des Vektorraums der N-Kreuz-N-Matrizen über K. Stimmt's? Welche Dimension hat er? Na? Interessant. Ich hätte mehr gedacht. Also zum Beispiel bei den 2-Kreuz-2-Matrizen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da ein Vektorraum der Dimension 2 rauskommt. Denn wenn ich mir so eine Art Standardbasis überlege und gucke, wo überall die 1 stehen kann, dann komme ich auf mehr Möglichkeiten. Wer sagt mir, was die richtige Dimension ist? Ja, n Quadrat, genau. Denn ich habe n Quadrat Möglichkeiten, wo meine eine 1 stehen kann und der Rest ist 0 und so kriege ich so eine Art Standardbasis und so kann man sich das zum Beispiel überlegen. Insbesondere wissen wir jetzt auch, dass der Vektorraum dieser Sigma-Bilinearform dann eben auch Dimension n Quadrat hat und wenn Sie mehr darüber wissen wollen oder wenn Sie wissen wollen, wie man sich dann da eine Basis überlegen könnte und sowas alles, sagen Sie schon Glück. Okay, Fragen zur Formulierung vom Satz, ist ja lang genug. Der Beweis ist gar nicht so viel länger als der Satz selber, weil wir diese ganzen Ideen ja schon kennen. Okay, muss ich mich jetzt wie immer für eine Tafel entscheiden? Und wir beweisen fröhlich los. Dimension habe ich schon. Ja, die steht da schon. Und dann nehme ich mir noch eine Notation her, einfach damit ich die ganze Rechnung dann einfach machen kann. Die ganze Zeit soll ein 1 und 2 Linearformen sein. Dann brauche ich noch Vektoren. Und irgendwie Skalar. Zeigen, dass irgendwas ein Vektorraum ist, gehen wir auch wieder zurück, ziehen Sie eine noch etwas größere Zahl von 12 ab, dann landen Sie im Kapitel, wo wir angefangen haben, über Vektorräume zu sprechen. Und dann haben wir die Axiome für einen Vektorraum stehen und die hießen V1 und V2. V1 war, ist mit irgendeiner Addition eine abelsche Gruppe, V2 waren Vektorregeln, abelsche Gruppe. Und ich mache das, was ich immer mache. Ich sage dann zu V1, bei V2 entscheide ich mich für zwei Rechnungen, die ich wirklich mache, und ich habe kurz den Rest. Und Sie beschweren sich, falls Sie umgehen. Dann haben wir V1. Nur, alles, was wir da rechnen, bei dieser Addition, führt doch zurück auf Rechnungen im Körper K. Denn wenn ich V und B einsetze in F1 oder F2, dann kommen da immer Körperelemente raus. Das heißt, am Ende addiere ich einfach nur Körperelemente und die Reihenfolge ist dabei bleibt. Das heißt, dieses Plus ist wirklich eine Verknüpfung. Ich kriege wieder eine Abbildung von V/2 mal K. Die Rechenregeln übertragen sich alle und die Reihenfolge ist soweit egal. Denn wieder kann ich mich darauf zurückziehen, dass ja die Addition am Ende im Körper K passiert und da haben wir für Plus das Assoziative benutzt. ganze Menge Verknüpfungen, kommutativ, assoziativ, bla bla bla, was braucht man noch so, was man braucht für eine Arbeitsstruktur, Arbeit haben wir schon erledigt, brauchen wir ein neutrales Element und Inverse. Ja. Bei Abbildung haben wir das dann immer so gemacht, dass das neutrale Element die Nullabbildung war. Können wir mal gucken, ob wir jetzt einfach die Nullform nehmen können, die einfach alles auf Null wirkt. Und falls das so funktioniert, dann kriegen wir Inverse, indem wir die Form, die wir am Anfang hatten, nehmen und dann das Vorzeichen ändern. Denn wenn ich dann die beiden Ergebnisse addiere, kommt immer die Null des Körpers raus. Also alles genau über Abbildung, oder? Ich definiere F0 wie folgt. F0 geht von V von V nach K. Und für alle, ich muss die irgendwie nennen, 1 und 2 von V sei F0 und 1 und 2 definiert als des Körpers. Dann behaupte ich, dass das sich wie eine Null verhält für diese Addition von Linearformen. Denn wenn ich irgendwas tue mit irgendeinem F und dann hinterher dieses F0 addiere, dann addiere ich einfach nur beim Ergebnis die Null des Körpers. Das heißt, ich mache nichts. Und jetzt ist auch klar, dass das Negative von F1 bezogen auf Plus und mit dieser Null dann einfach sozusagen minus F1 ist. Das heißt, ich wende F1 an und dann wechsle ich das Vorzeichen innerhalb der additiven Gruppe des Körpers. Fertig.
Ganz genau, Start- und Zielbereich müssen gleich sein, müssen das Gleiche tun. Dankeschön. Start- und Zielbereich sind hier jeweils V, Kreuz, V bzw. K. Das passt schon mal. Jetzt müssen wir gucken, ob sie das gleiche tun. Das heißt, wir werfen da mal V und W rein und gucken, was passiert. Ich fange links an. Kreuz K mal F1, angewandt auf das Tupel VW, ist nach Definition, wir gucken nochmal da drüben, was steht da, was passiert? Da steht, dass man einfach die Form anwendet und dann das Ergebnis skalar multipliziert. Das heißt, ich muss F1 anwenden und dann hinterher mit der 1-Form multiplizieren. Das ist nicht so schwierig, das kriegen wir hin. Dann steht da also 1 des Körpers mal, ich muss jetzt mal klammern, damit man es besser sieht, F1 mal VB. Wo liegt denn das, was ich hier ausgerechnet habe? Das ist in der Klammer. Wo lag ich dann? Ja? Genau, im Körper K. Denn diese ganze Form bildet ja von V Kreuz V nach, von V Kreuz V, ach, das ist sehr schwierig, das zu sagen, von V Kreuz V nach K ab. Das heißt, hier wird jetzt schon K gelandet und wenn ich irgendwas in K mit der 1 des Körpers multipliziere, tue ich das. Also kommt wirklich dasselbe raus, egal welche der beiden Abbildungen ich anwende. Das war A. C, da schreibe ich auch einmal kurz hin, was zu zeigen ist. Es geht ja auch wieder darum, dass zwei Abbildungen gleich sind. Zu zeigen ist hier, Moment, welches ist gut, wie gesagt, ist das? Ah, das ist das mit der Summe von zwei Skalaren. Das heißt, wir haben Lambda plus μ mal F1. Und ich soll zeigen, dass es das gleiche ist wie Lambda F1 plus μ mal F1. Start- und Zielbereich sind wieder jeweils V-Kreuz. V-Kreuz V bzw. K. Okay, das jetzt immer langsam sagen. V-Kreuz V nach K. Und jetzt müssen wir wieder schauen, dass die Abbildung dasselbe tun. Warum ist V-Kreuz V schwierig zu sagen? Ich muss darüber nachdenken. Setzen wir das ein. Linke Seite. Lambda plus μ mal F1. Und das Ganze angewandt auf unsere Leutchen, wie heißen sie, VW, ist, na, jetzt müssen wir einmal kurz ausrechnen, was hier passiert. Diese Skalarmultiplikation sorgt dafür, dass ich hier was ausrechne und dann am Ende diesen Skalar davor schalte. Lambda plus μ mal, und jetzt muss ich mir überlegen, was ist dieses F1 von V, V, W? Naja, das ist einfach F1 ausgewertet für das Tupel V, V, W, da kommt irgendwas raus. Jetzt bin ich wieder im Körper K. Links stehen irgendwelche Leute aus dem Körper. Die addiere ich dann multipliziert. Das heißt, ich kann im Körper K das Multiplikationsgesetz benutzen. Und dann steht da Lambda mal F1 von V, D plus μ mal F1 von V, D. Da habe ich einfach im Körper gerechnet. Und jetzt sehe ich, dass links das Skalarprodukt steht von Lambda F1. Rechts das von μ mit F1 und dann addiere ich die Bilder. Das ist aber auch genau das, was ich mache, wenn ich die Abbildung hier auf der rechten Seite anwende, nach Definition. Also schreibe ich das hin und bin fertig. Das andere Distributivgesetz funktioniert genauso, das was in Teil D steht. Da addiert man zwei Formen und hat dann vorne noch eine Skalarmultiplikation. Und dann schreibt man halt auch einmal so einen gleichen hin, setzt was ein und löst einfach alles auf in der Definition. Genau vor. So, welchen Teil haben wir jetzt erledigt? Wir haben erledigt, dass dieses BLF Sigma V ein Vektorraum ist mit diesem Plus und diesem Malen, was da steht. Okay, das war der erste Teil des Satzes. Und jetzt wollen wir dieses große Phi angucken. Wir nehmen uns eine feste geordnete Basis her. Über K natürlich. Und, oh, wer erinnert mich ja nochmal dran, was passiert, wenn man eine programmische Matrix bildet? Geht das nochmal?
Ja. Jeder Eintrag der Matrix ist, also jeder
Genau, und zwar in der Reihenfolge.
Richtig.
Vielen, vielen Dank. Man geht die Basisvektoren durch und dann hat man immer 2 und wendet dann F oder in unserem Fall halt F1 oder was auch immer darauf an. Und dann merkt man sich die Reihenfolge, wie man die Basisvektoren da eingesetzt hat, und die Indizes in der Reihenfolge geben an, wo man dann das Ergebnis in der Matrix hinschreibt. Also so ähnlich wie bei Abbildungsmatrizen, nur dass man hier halt mal Paare von Basisvektoren hat und nicht eine einzelne. Und die Bilder sind Elemente von K und die kann man direkt in die Matrix schreiben. Man muss nicht irgendwas darstellen, das ist linear. Das ist der Hauptunterschied. Was steckt denn da alles drin in dieser Aussage für groß Phi, die wir zeigen wollen? Da steht ja sowas wie Vektorraum und Isomorphismus. Und das ist eins von diesen Wörtern, wo einfach so wahnsinnig viele Zutaten zusammenkommen. Ne? Vektorraum, Homomorphismus, das heißt, wir brauchen die Homomorphie-Eigenschaft und die ergibt jetzt Sinn, weil wir da 2 Vektorräume stehen haben. Und dann brauchen wir noch Injektiv und Sojektiv. Vielleicht ist eine von diesen 3 Sachen kriegen wir geschenkt aus einem früheren Lemma und daran werde ich sie gleich halten. Aber wir beginnen mal ganz langweilig mit der Homomorphie-Eigenschaft. Achso, ich gebe den Basisvektoren vielleicht mal einen Namen. B1 ist Bn. Unsere Dimension war n, also ist das die richtige Anzahl und die heißen so, wie sie immer heißen. So eine Farbe, die gut pigmentiert aussieht, aber irgendwie hässlich. Und hässlich mit viel Pigment will man auch nicht sehen, oder? Also, das bezieht sich jetzt auf die Gramsche Matrix dafür. Und da kann ich hier alles rechnen. Und ich hoffe, dass ich dann gleich nach ein paar Umformungen hier lande. Und dann werde ich mir einen schnappen. ist das F1 von BGJ plus F2 von BGJ. Moment, jetzt sind wir schon fertig. Das steht in der ersten Gramm'schen Matrix an der Stelle J und das in der zweiten, also steht die Summe in der Summe. Okay, das ging einfach. Alles klar. Rechnen wir es mal, damit man das sieht. Der erste Teil gehört zu F1 und der zweite zu F2. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal, nicht mal ohne Farbe, aber gleiches Prinzip. Lambda mal F1. Angewandt auf das BGJ ist nach Definition Lambda mal das, was rauskommt, wenn ich erst F1 anwende. Bei der rechten Seite habe ich jetzt zuerst den Eintrag in der Gramm'schen Matrix gebildet und habe dann mit Lambda multipliziert. Das heißt, das würde rauskommen, wenn ich zuerst die Gramm'schen Matrix erstelle und dann die komplette Matrix dann auch mit Lambda multipliziere. Also war es das schon. Jetzt können wir sehen, dass die linke Seite, was dasselbe ist wie die Gramm'sche Matrix, F1 plus F2, das gleiche ist wie die Summe der Gramm'schen Matrix 1 plus F2. Und das gleiche könnte ich hier noch machen, aber ich möchte es nicht erst mal eben. Jetzt ist hoffentlich noch mal deutlicher geworden als die linke Seite. Erste Gramm'sche Matrix, rechte Seite, Summe von den Gramm'schen Matrizen und die Rechnung ganz gut. Damit haben wir die Homomorphie-Eigenschaft, die ist jetzt schon erledigt. Und jetzt brauchen wir Injektivität und Surjektivität. Und wir brauchen wirklich beides, weil wir ja noch nicht die Dimension dieses Raums BLF kennen. Die Dimension vom anderen Raum kennen wir, haben wir vorhin wiederholt, n². Wenn wir jetzt also schon wüssten, dass der BLF-Raum auch Dimension n² hat, dann könnten wir irgendwas machen und das Superformular anwenden. Können wir. Wir brauchen also Injektiv und Surjektiv zu Fuß. Glücklicherweise sagt uns Lemma 12.3, dass unsere Abbildung groß phi injektiv ist. Und ich wiederhole gleich, was da passiert. In dem Lemma steht, dass wenn man die Basis festlegt, die geordnete Basis, mit der man arbeitet, dass dann eine Sigma-Binärform durch die Gramm'sche Matrix eindeutig bestimmt ist. Und das ist genau die Injektivität von phi. Jetzt brauchen wir also noch die Surjektivität. Dafür müssen wir jetzt tatsächlich noch kurz was machen, zu Fuß, aber es passt locker auf diese Tafel. Ich definiere nämlich einfach was. Für die Surjektivität müssen wir uns doch eine Matrix schnappen, der richtigen Größe, über K. Und dann muss ich doch einfach nur eine Linearform hin basteln, sodass es die Gramm'sche Matrix ist, bezogen auf unsere Basis. Sind wir was? Schnappen wir uns eine Matrix. Ich schreibe meine Vorschrift hin und diese Vorschrift kriege ich, indem ich Vektoren, also zum Beispiel V und W, was wir da oben schon genommen haben, erstmals in der Kombination mit meiner geordneten Basis B gut hinschreibe und dann erkläre ich, was passiert. Denn ich will ja darauf hinaus, dass A steht in der Gramm'schen Matrix wird, das heißt, die Einträge von A müssen ja dazu passen, dass auch eine Basis wird. Und Möglichkeit 1 wäre, dass ich das auf der Basis dann irgendwie erzähle und quasi nicht mehr fortsetze. Andere Möglichkeit, ich schreibe es direkt explizit hin und gucke nach, dass es auf der Basis passt. Ich möchte es zeigen. Das heißt, ich brauche Skalare. Lambda 1, Lambda n, mü 1, mü n. Und dann schreibe ich Vektoren, die wir da oben hergenommen haben, v und w. Die schreibe ich so, dass man das sehen kann als Linearkollektion. Thank you. Wesen linear Korrelation mit Koeffizienten. Bla bla, ist das ein Satz? Ja, ist ein Satz. Und jetzt definiere ich.
Zur Eindeutigkeit hat mit der Gramsci Matrix, beziehungsweise der Form, wenn man die Gramsci Matrix hat. So, sehr gut. Jetzt haben wir da so einen Isomorphismus, den werden wir irgendwann auf irgendeine Situation werfen und uns freuen. Und wir wissen, dass wenn der Vektorraum V endlich erzeugt ist über K, dass dann auch der Raum dieser Bilinearform endlich erzeugt ist und die Dimension ist genau das Quadrat von der ursprünglichen. Okay, das war Satz 12.6. Ich sehe gerade keine Fragen, deswegen können wir uns ein kleines Beispiel angucken. Dieses Beispiel bezieht sich noch auf Basiswechsel. Und was wir da sehen, ist eine Matrix D, die nicht besonders stark besetzt ist, also rechenfreundlich. Und der Raum, auf den wir uns beziehen wollen, ist R hoch 3. Wir nehmen die geordnete Standardbasis her und jetzt kommt erstmal unser Satz, den wir gerade bewiesen haben und sagt, man kann die als Gramsche Matrix interpretieren für irgendeine mehr oder weniger interessante Sigma-Bilinearform F auf unserem Vektorraum R hoch 3. Und hier habe ich sogar gar kein Sigma darum laufen, Sigma ist identische Abbildung, das heißt, ich muss auf nichts achten. Ich habe einfach die ganz stumpf diese Bilinearform-Rechenregeln. Und jetzt habe ich diese Form F und kann die Werte für Paare von Basisvektoren aus der Matrix D ablesen, denn das ist ja der Witz bei einer Gramschen Matrix. Als nächstes möchte ich aber gerne gucken, was meine Form F, die ich so definiert habe, mit einer anderen Basis macht. Das sind jetzt also neue Basisvektoren, V1, V2, V3. Möglichkeit 1. Wir könnten jetzt zu Fuß losrechnen. Das heißt, wir könnten sagen, wir stellen V1, V2, V3 jeweils mit unserer Standardbasis dar, rechnen dann alles für F aus, denn wir haben ja die Gramsche Matrix, und basteln wieder alles zurück. Können wir machen. Wäre hier auch gar nicht so schlimm, weil Übertragen in die Standardbasis nicht so schwierig ist. Aber damit wir einmal sehen, wie es anders geht, machen wir Basiswechsel. Die eine Basiswechselmatrix kann man einfach hinschreiben. Die andere, das ist jetzt der Witz, ist die transponierte, nicht die inverse. Das ist also hier anders als beim Basiswechsel bei Homomorphismen von Vektorräumen. Und wir haben verwendet, dass das Sigma nur die identische Abbildung ist, sodass es also weniger kompliziert ist, als man in der allgemeinen Form das da stehen hat. Und wenn ich dann meine beiden Basiswechselmatrix, also eine Basiswechselmatrix und einmal die transponierte, da stehen habe, dann kann ich einfach alles reinwerfen in die Formel aus dem Basiswechselsatz für Bilinearformen und alles ausrechnen. Und dann kommt am Ende halt, Moment, das sieht komisch aus, da fehlt ein Gleichheitszeichen am Ende, denke ich. Und in meinen Notizen ist, das ist ja komisch, das heißt, ich habe das da korrigiert. Ja, da fehlt ein Gleichheitszeichen, tut mir leid. Das kann ich noch. Ich vergleiche es nochmal mit meinen Notizen und dann ergänze ich das oder korrigiere das. Also vorne sehen Sie die drei Matrizen, die ich einfach nur eingesetzt habe. In der Mitte steht D. Vorne die eine Basiswechselmatrix, die wir brauchen, und hinten die transponierte. Und dann wird wirklich nur noch ausgerechnet und dann kommt eine neue Gramsche Matrix raus, diesmal für die neue Basis. Einfach nur, um einmal zu zeigen, wie das geht und auch um zu zeigen, was ein möglicher Anwendungsfall ist von diesen Resultaten. Wenn Sie da mehr sehen wollen, sagen Sie es schon Lüg. Insbesondere könnten Aufgaben und Beispiele interessant sein, falls Sie Lust haben, selber zu üben, bei denen man übt, Matrizen unterschiedlich zu interpretieren. Wir haben jetzt ja schon gesehen, Matrizen können Abbildungsmatrizen sein für Vektorraumhomomorphismen, Koeffizientenmatrizen von linearen Gleichungssystemen und, wie wir jetzt sehen, auch noch Gramsche Matrizen. Und einfach nur um zu gucken, also ne, schauen wir mal, wie viel Spaß man damit haben kann. Was bedeutet Invertierbarkeit der Matrix in diesen verschiedenen Kontexten? Na, beim LGS, eindeutige Lösbarkeit des Gleichungssystems, als Abbildungsmatrix, dass wir da einen Isomorphismus sehen. Und bei Gramschen Matrizen, was bedeutet da, dass die Matrix invertierbar ist? Dass die Form regulär ist. Das heißt, wir haben jetzt immer in diesen verschiedenen Kontexten Interpretationen von solchen Matrix-Eigenschaften. Und ich will nicht für Sie alle sprechen, mir macht es Spaß, mir das zu überlegen und diese Kontexte herzustellen und zu verbinden. Als nächstes sprechen wir über den Dualraum. Und am Ende verknüpfen sich hier mehrere Konzepte und jetzt machen wir einen kleinen Abstecher. Wir reden über Homomorphismen von V in den Grundkörper K. Könnte man erstmal denken, ist wahnsinnig langweilig, weil ja K als Vektorraum über sich selber nur Dimension 1 hat und weil dann homomorphismusmäßig es nicht so viele Möglichkeiten gibt, was da passieren kann. Aber das Konzept ist wichtig, weil es später, und zwar dann auch für unendlich dimensionale Vektorräume, eine Rolle spielt. Stichwort Funktionalanalysis. Sind hier Leute, die schon so fortgeschritten sind, dass sie sowas schon gehört haben oder gerade hören? Okay, also viel Spaß, da ist der nächste Sidetrack. Aber das machen andere Menschen, nicht ich. Ich mag es, wenn es endlich dimensional ist. Der Raum dieser Homomorphismen, über die ich gerade gesprochen habe, nämlich von V nach K, der Raum dieser Vektorraumhomomorphismen, von dem wir wissen, dass es ein Raum ist, haben wir uns alles überlegt in einem vorigen Kapitel, den kürze ich jetzt ab mit V Stern und das Ding heißt Dualraum. Eine andere Bezeichnung für diese Homomorphismen ist lineare Funktionale. Mache ich normalerweise nicht, ich sage einfach Leute aus dem Dualraum. Und um diesen Dualraum ein bisschen besser zu verstehen und um insbesondere zu verstehen, dass der in unserer Welt hier gerade, wo alles endlich erzeugt ist, tatsächlich isomorph ist zu V, um das zu verstehen, fangen wir jetzt an zu arbeiten. Und zwar beginnen wir mit dem Konzept der sogenannten dualen Basis. Da tapsen wir jetzt so in die Richtung. Dafür kommt jetzt hier eine Definition. Wir fangen an mit irgendeiner Basis von V, die soll B heißen, die muss erstmal auch nicht geordnet sein. Und jetzt definieren wir eine Abbildung und das ist sozusagen so eine Signalabbildung oder wie eine Ampel oder sowas. Diese Abbildung, die heißt Delta Index B für unseren Basisvektor B, für den wir jetzt gerade diese Abbildung definieren. Und diese Abbildung läuft erstmal nur über die Basisvektoren und schreit einmal hier, wenn der Basisvektor dran ist, nachdem sie benannt ist und ansonsten nicht. So, das heißt, diese Abbildung merkt sich, zu welchem Basisvektor sie gehört und dann läuft sie los. Anderer Basisvektor, schade. Anderer Basisvektor, schade. Mein Basisvektor, hallo. Anderer Basisvektor, schade. So. Und der Wert, der dann angenommen wird, ist auf den anderen Basisvektoren jeweils 0 und auf dem, zu dem sie gehört, eine 1. So kann ich definieren, was auf einer Basis passiert. Dann setze ich linear fort und kriege eine Abbildung. Und jetzt gucken wir uns in einem winzigen Beispiel an, wie das aussieht. Okay? In einem ganz kleinen. Bevor wir weitermachen.
Was ist mein winziges Beispiel? Hier ist ein winziges Beispiel. Mein Raum ist R3 und ich gucke mir die Standardbasis an mit Vektoren E1, E2, E3. Das heißt, ich habe da in der Reihenfolge wie sonst auch 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Und jetzt haben all diese Basisvektoren immer eine Delta-Abbildung, die dazugehört. Aber ich gucke jetzt erstmal nur eine an. Delta ist definiert als Delta zum Basisvektor E3. Und jetzt versuchen wir mal zu verstehen, was Delta macht, indem wir der Definition folgen, die da steht. Erstmal gucken wir, was Delta mit den drei Basisvektoren macht. Naja, Delta guckt auf E1, merkt, oh, das ist nicht der Basisvektor, nach dem ich benannt bin. Schade, der Wert ist 0. Zweiter Basisvektor. Delta guckt drauf, merkt, es ist nicht der Basisvektor, nach dem Delta benannt ist. Also kommt 0 raus. Und jetzt kommt der dritte. Da merkt Delta, oh, das ist der Basisvektor, nach dem ich benannt wurde. Hey, also kommt der Wert 1 raus. Und jetzt setzen wir das linear fort. Sie dürfen mir einen Vektor aus R3 sagen, auf den ich das jetzt loslasse. Na, ja, ein Vektor aus R3, bitte nicht zu langweilig. Ja. Also vielleicht nicht 1, 0, 0. 1, 2, 3. Ja, nehme ich. 1, 2, 3. Streng genommen müssten wir jetzt V als Linearkombination darstellen, einmal E1 plus 2 mal E2 plus 3 mal E3, um dann mit der linearen Fortsetzung arbeiten zu können, so wie wir das ja immer machen. Aber vielleicht können wir jetzt den Kopf machen und mir einfach sagen, was rauskommt. Ein Vorschlag. Ja, solange sich niemand anders traut, dürfen Sie.
Ich würde sagen 3.
Sie würden sagen 3? Wer noch 3? Ich sehe so ein paar Leute, die vertrauensvoll liegen. Ja, okay. Gibt es andere Vorschläge, die man sagen, was rauskriegt? Aha, okay. Die sich sicher genug sind, um was zu sagen, denken 3. Dann gucken wir mal kurz. Einmal der erste wird auf 0 abgebildet, zweimal der zweite auch und dreimal der dritte geht auf 3 mal das Ergebnis, also 3 mal 1, also 3. Sieht für mich sehr sinnvoll aus. Yes, cool.
Ja. Wenn die Standardbasis habe, dann ist es das andere, als die
Komposition. Ah, das ist so interessant, dass ihr das Wort Projektion sagt. Ich habe nämlich vorhin denselben Gedanken gehabt und habe den weitergeführt und dann wieder verworfen, aber nur halb. Also dröseln wir das kurz auf. Ich weiß nicht, wie sinnlos das war, was ich gerade gesagt habe, aber okay. Ich habe überlegt, ich will ja ein kleines Beispiel machen und habe dann gedacht, ach, cool, dann kann ich ja sagen, das ist so wie die Projektion auf die dritte Komponente. Aber Projektion auf die dritte Komponente wäre, dass das Ergebnis der Vektor 0, 0, 3 ist. Das ist nicht dasselbe. Wir projizieren auf den Koeffizienten. Wir projizieren nicht auf die dritte Komponente, wir projizieren auf den Koeffizienten. Aber ja, Projektion ist irgendwie ein gutes Stichwort, finde ich auch. Ja, bleibe ich dabei. Dankeschön. Nach diesem winzigen Beispiel kommt jetzt ein ebenfalls winziges Lemma. Wir überlegen uns nämlich, dass wenn man dieses Verfahren verfolgt, was wir jetzt gerade einmal so uns überlegt haben für Basisvektoren, wenn man nacheinander jedem Basisvektor diese Abbildung zuweist, die quasi an der richtigen Stelle einmal hier schreibt, dann kommt da eine Basis raus für den Dualraum. Und insbesondere können wir dann sehen, dass der Dualraum die gleiche Dimension hat wie der ursprüngliche Raum, wie gesagt, wenn alles endlich erzeugt ist. Also müssen wir jetzt ein bisschen rumrechnen. das ist links. So, gucken wir doch mal. Glauben wir, dass diese Deltas verschieden sind? Könnt ihr mal kurz nachdenken, ob wir denken, dass wir vielleicht überzeugt sind davon, dass da wirklich paarweise verschiedene Leute rauskommen. Denn da steht so eine Menge und da könnten dann ja mehrere gleich sein und dann wäre diese Menge zu klein, um eine Basis für einen n-dimensionalen Vektorraum zu sein. Also Vorsicht an der Kante. Naja, da diese Deltas ja auf den Basisvektoren schon unterschiedliche Werte annehmen, weil sie ja immer genau da einmal den Wert 1 haben, wo der Basisvektor zu ihnen gehört, sind die verschieden. Das kann man glücklicherweise sofort sehen. Also schreiben wir das noch als erstes hin. Und ich glaube, ich möchte dieser Menge einen Namen geben. Möchte ich das? Ja. Nennen wir doch B-Stern, weil die auch zu V-Stern gehört. B-Stern. Und das ist die Menge dieser Deltas, wobei B durch die Basis B läuft. Diese Menge hat genau n Elemente. Habe ich eigentlich dazu geschrieben, dass n die Dimension ist? Ich muss mal eben gucken, ob das da steht. Vorhin stand es nämlich da. Ja, da steht es, in der Voraussetzung vom Lemma. Sehr gut. Dann haben wir das n schon. Gut. Diese Menge hat n Elemente, das haben wir geklärt. Und jetzt schauen wir, ob das wirklich ein linear unabhängiges Erzeugungssystem ist. Da wir nichts wissen über die Dimension von V Sternen, müssen wir tatsächlich nochmal zu Fuß zeigen, dass irgendwas eine Basis ist. Das machen wir nicht mehr so oft. Jetzt in unserem sehr fortgeschrittenen Stadium. Ich möchte beginnen mit der erzeugenden Eigenschaft. Ich will V-Stern erzeugen, also alle möglichen Homomorphismen von V nach K. Dann sei doch mal Alpha so eine Abbildung und beliebig. Und wenn ich es hingebastelt kriege, dass ich das Bild von irgendeinem beliebigen Vektor B unter Alpha dargestellt kriege mit diesen Deltas, dann habe ich jetzt Erzeugnis eigentlich. Ich muss es irgendwie hinbasteln. Also nehme ich einen Vektor her und irgendwie will ich das Bild von B unter Alpha hinbasteln mit Hilfe der Deltas. Okay. Zunächst mal wissen wir doch, dass man B mit den Bs aus der Basis groß B darstellen kann, denn sonst wäre ja B keine Basis für V. Damit haben wir aber angefangen. Also brauchen wir jetzt noch eine Bezeichnung, sei B, bestehen aus Basisvektoren B1 bis Bn. So, dann kann ich jetzt das B erstmal als Linearkonvention damit darstellen, in der Hoffnung, dass es irgendwie hilft. Das möchte ich jetzt erstmal machen, die Koeffizienten möchte ich Lambda nennen. Und wenn irgendwo ein Homomorphismus rumläuft, dann kann ich für den die Homomorphie-Eigenschaft anwenden. Das heißt, ich schreibe einfach mal hin, B mit Alpha gleich diese ganze Linearkonvention mit Alpha, also Lambda 1 mal B1 mit Alpha und so weiter. Und was ich da verwende, ist die Homomorphie-Eigenschaft für Alpha. Denn Alpha kommt aus V-Sternen und V-Sternen liegen nur Homomorphismen.
dann gebe ich jetzt diesen Bildern der Basisvektoren mal Namen. Für alle die aus Geistesen nenne ich das Bild von BI unter Alpha irgendwie. Moment, wo landen wir? Wenn ich so einen Basisvektor mit Alpha abbilde, Alpha kam aus V Stern, dann lande ich in K. Das heißt, diese Mys, die ich jetzt definieren möchte, sind Körperelemente. Ich schreibe das eigentlich nur für mich hin, weil ich nämlich zwischendurch bestimmt vergessen werde, dass es keine Vektoren sind notwendigerweise, sondern Körperelemente. So, die 1 des Körpers kommt raus, wenn ich den i-ten Basisvektor nehme und darauf das dazugehörige Delta werfe, Delta d. Denn diese Deltas sagen ja immer, hier bin ich, also 1. Am richtigen Basisvektor und sonst sagen sie 0. Ach so, ich könnte jetzt also, anstatt dass ich nur BI hinschreibe, eine komplette Linearkombination hinschreiben, wo auch noch andere Basisvektoren vorkommen. Und wenn ich dieses Delta BI darauf loslasse, wird der Rest auf 0 abgebildet, das heißt, das Bild bleibt dasselbe. Dann kann ich das doch jetzt mal hinschreiben. Das ist jetzt dasselbe wie. Ich mache noch einen Zwischenschritt. Ich ziehe diesen Skalar noch nach hoch. Dann ist das BI mal Delta. BI, denn Skalarmultiplikation von Abbildung funktioniert ja so, dass man abbildet und den Skalar davor zieht. Jetzt kommt das, was ich gerade gesagt habe. Jetzt bilde ich BI ab mit der vollen Linearkombination mit allen Mys und allen Deltas. Denn alles, was mit Deltas zu tun hat, mit einem Index, der nicht i ist, macht nichts, da sind die Bilder immer 0. Nur die Stelle hier in der Mitte, wo irgendwo i rumläuft, die ist relevant und da kommt die ganze Zeit immer bi hoch Alpha raus. Also kann ich das jetzt zusammenbasteln. Für jedes bi hoch Alpha kann ich das einsetzen. An jedem Index i wird immer an der richtigen Stelle einmal hier geschrieben. Und deswegen folgt b hoch Alpha ist das gleiche wie b hoch diese ganze Abbildung. Denn auf jedem Bestandteil von B passiert immer das Richtige, das haben wir uns gerade klar gemacht. Und jetzt haben wir die Situation, dass zwei Abbildungen, nämlich die linke Alpha und die rechte, diese komische Linearkombination, auf jedem Vektor von V dasselbe tun. Und sie haben den gleichen starken Zielbereich, also sind sie gleich. Also kann ich Alpha in dieser Form schreiben und das ist offensichtlich eine Linearkombination aus diesen Deltas. Das heißt, Alpha liegt im Erzeugnis von, Moment, von dieser Menge, die ich B Stern genannt habe.
In anderen Worten kann ich jedes Element aus V-Stern erzeugen mit den Leuten aus B-Stern. Und wie das geht, haben wir sogar gerade gesehen. Da haben wir eine Kochanleitung oder ein, wie sagt man, also so ein Rezept. Man muss nur einmal gucken, wohin werden die Bar-Spektren abgebildet, und dann hat man die Koeffizienten und kann das einfach hinschreiben. Wenn Sie dazu ein Beispiel sehen wollen, sagen Sie es schon. Jetzt brauchen wir natürlich mehr Unabhängigkeit. Und das müssen wir auch wieder zu Fuß machen. Das heißt, wir müssen uns eine Linearkonvention hernehmen, die die Nullabbildung ergibt. Und mein Zeitgefühl ist in diesem Eimer.
Ach so.
Linearunabhängigkeit. Okay. Wir sind in dieser Menge B-Stern. Wenn wir da eine Linearkonvention bilden, kommt also eine Abbildung raus, die von V nach K abbildet. Und die Null in diesem Kontext ist dann die Nullabbildung, die also einfach jeden Vektor auf die Null des Körpers wirft. Um eine Linearkonvention hinzuschreiben, brauche ich jetzt also irgendwelche Leute, die nenne ich. Wenn es sie nicht stört, nenne ich die der Lambda. Stört es jemanden? Nee. Lambda 1. Und jetzt kann ich die Bezeichnung nehmen, die wir gerade schon hatten. Die Basisvektoren heißen B1 bis Bn, also heißen die Deltas dazu auch so. Das heißt Lambda 1 mal Delta B1 plus und so weiter. Lambda n mal Delta Bn ist 0 von V-Stern. Und nur damit wir wissen, worüber wir reden, das ist die Abbildung, die jeden Vektor aus V auf die 0 im Körper wirft. Und ich will zeigen, dass die ganzen Lambdas 0 sind, wie man das halt macht bei der Unabhängigkeit. Und wie zeige ich das? Na, indem ich mal gucke, was mit Basisvektoren passiert. Bei B aus B, Augenblick. Ich muss kurz gucken. Ne, das mache ich direkt konkret. Ich nehme mir einen konkreten Basisvektor her. BI für so ein Index I. Und dann rechne ich los. Die Nullabbildung wirft alles auf Null, also auch meinen kleinen Vektor bi. Stimmt? Also kann ich bi mit diesem Ungetüm hier links abbilden und weiß, dass Null rauskommt. Null ist das gleiche wie bi, abgebildet mit der Null aus V-Stern. Das ist also bi, abgebildet mit diesem ganzen Zeug. Jetzt kommt die Idee von da oben, die wir schon gesehen haben. Wie wendet man so eine Linearkonvention auf einen einzelnen Basisvektor an? Naja, man guckt, an welcher Stelle einmal Hallo gerufen wird. Und das ist die Stelle, wo hier der Index i ist. Ja, das interessiert mich, weil nämlich da von allen anderen dieser Basisvektor wie i immer auf 0 geworfen wird. Der einzige Beitrag kommt hier oben an der Stelle, wo Lambda i mal Delta wie i steht. Jetzt wenden wir an, wie man einen solchen Homomorphismus benutzt. Der Skalar kommt nach vorne, da steht der Lambda i mal bi. Ich kann das Geräusch nicht zuordnen, war das eigentlich eine Niese? Oder?
Ja.
Wirklich? Oh, Gesundheit! Das ist aber ein sehr ungewöhnlicher Film.
Ja, das ist noch gut aus.
Okay. Wow. Ich muss mich kurz sagen. Das ist einfach ein sehr ungewöhnliches Niesgeräusch. Den Satz habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Okay. Ich möchte noch die Abbildung anwenden. Bisher habe ich ja nur den Skalar Lambda I, die nach unten befördert, als Skalar vor dem Ergebnis. Und jetzt muss ich noch BI hoch Delta BI ausrechnen. Und alle, die sich schon wieder erholt haben vom Niesen, können mir sagen, was rauskommt, wenn ich BI abbilde mit Delta BI. Also wenn ich den richtigen Basisvektor mit dem dazugehörigen Delta abbilde, was kommt da raus?
Ja.
Eins. Dankeschön. Also steht der Lambda I mal 1 des Körpers. In anderen Worten, Lambda I. Und diese lange, lange, lange Gleichungskette sagt uns, dass Lambda I 0 ist. Das kann ich für alle, die machen, in Abhängigkeit. Das war die Linearunabhängigkeit, unterstützt durch freundliches Niesen. Und damit haben wir jetzt wirklich eine Basis gefunden für Grand Stern. Und insbesondere wissen wir jetzt, dass, also wir sehen jetzt schon, dass sie die gleiche Dimension haben, die gleiche endliche Dimension über K, also sind sie isomorph, V und V Stern, aber wir können das Ganze noch präzisieren, indem wir wirklich einen Isomorphismus hinschreiben. Und das passiert in Satz 12.9. Vorher möchte ich noch diesen Basen von V Stern, die man so konstruieren kann, einen Namen geben. Wenn ich mit einer Basis B anfange von V und dann diese Deltas bilde, um zu B Stern zu kommen, dann nenne ich die Basis von V Stern, die ich auf diese Weise finde, die zu der ursprünglichen Basis B, duale Basis, passt ja auch irgendwie, ich lande ja auch im Dualraum. Und jetzt kommt Satz 12.9, der uns sagt, dass das, was wir da gerade gemacht haben, in Wirklichkeit eine Abbildung beschreibt. Also dieses aus der Basis B, mit der wir anfangen, diese Deltas machen, das kann man auch als Abbildung beschreiben und die Abbildung könnte zum Beispiel Delta heißen. Jeder Basisvektor wird auf seine entsprechende Delta-Abbildung geworfen. Und da behaupte ich, da kommt ein Vektorraum-Isomorphismus raus von V nach V-Stern. Oder in anderen Worten, das Abbilden von Basen auf die dazugehörigen dualen Basen beschreibt ein Vektorraum-Isomorphismus von V nach V-Stern. So. Also in Wirklichkeit muss man dann noch k-linear fortsetzen, bla bla bla, aber da steht alles im Satz. Gucken wir uns mal kurz an, wie das da steht. Wir wissen ja schon, dass V-Stern k-isomorph zu V ist, einfach weil die Dimensionen gleich sind. Der Satz macht es einfach nur ein bisschen genauer. Wenn ich mit einer Basis B von V anfange und dann diesen Basisvektoren, die dazugehörigen dualen Basisvektoren zuweise, dann ist das eine Abbildung, deren k-lineare Fortsetzung auf V einen Isomorphismus von V nach V-Stern definiert. Warum muss ich da k-linear fortsetzen? Na, wenn Sie sich erinnern, diese Deltas, die machen nur auf Basisvektoren was erstmal. Wir wissen erstmal nur, was die Deltas auf Basisvektoren machen, so war das definiert. Man muss dann noch k-linear fortsetzen, um zu sagen, was auf anderen Vektoren passiert, so wie wir das in unserem winzigen Beispiel schon gemacht haben. Da habe ich da schon ein bisschen vorgegriffen. Ich hoffe, dass es Sinn ergibt. Sie können überlegen, was Sie für Fragen haben, während ich irgendwas abwische. Und dann sind wir schon bei Satz 12.9. Hey! Ich werde später die Highlights noch ein bisschen feiern, wenn ich den Rückblick mache auf Kapitel 12. Aber vielleicht ist mir schon aufgefallen, dass Kapitel 12 so ein bisschen seltsam ist, irgendwie so merkwürdige verschiedene Themen, bei denen erstmal nicht klar ist, was sie miteinander zu tun haben. Ja, es bleibt noch ein bisschen so, da kommen noch ein, zwei andere Sachen, bei denen man erstmal denkt, die haben nichts mit dem Rest zu tun. Aber das hier ist so ein Highlight. Also die Isomorphie und auch die konkrete Isomorphie von V und seinem Dualraum, das ist ein erstes Highlight. Genauso wie die Eindeutigkeit oder die Art und Weise, wie man Bilinearformen eindeutig durch gramsche Matrizen beschreiben kann. Das sind so kleine Highlights, die hängen bleiben sollten. Ja, ich denke, dass der Platz da vielleicht reicht. Auf dieser einen gewischten Tafel für den Beweis von 12.9. Denn wir wissen ja schon ganz viel. Wir müssen doch eigentlich nur gucken, ob dieses Delta, so wie es da beschrieben ist, es tut. Und wenn wir schon zwei gleiche Dimensionen haben, dann müssen wir gar nicht so viel zeigen, oder? Was kann man sich sparen, wenn man schon was weiß? Also wenn man einen Homomorphismus hat? Und wenn die Vektorräume, die man hat, schon die gleiche Dimension haben, wenn man das schon weiß, wo kann man sich dann was sparen? Beziehungsweise an welches Resultat denke ich? Mit einem tollen Namen, der leicht zu merken ist. Das Superkomma. Das Superkomma, danke. Genau. Wenn ich zeige, dass dieses Delta, so wie es da steht, sinnvoll ist, dann ist die kardinale Fortsetzung automatisch ein Homomorphismus. Und dann muss ich nur noch Injektivität oder Subjektivität zeigen und das Superkomma macht den Rest. Okay. Kurze Vorfreude, ob das was passiert. Zu zeigen, wir haben da ja so ein Delta, was irgendwie definiert ist. Die k-lineare Fortsetzung von Delta, und ich nenne die Fortsetzung jetzt mal Delta-Schlange. Delta-Schlange von Delta ist injektiv. Und ich zeige nur die Injektivität und dann kommt der Superkorrelator. Also schreibe ich hin, Injektiv
gucken Sie sich an, wenn ich Sie gerade auch noch ein bisschen niedrig ist. Was war das? Ja. Wir kennen uns. Genau, wir kennen uns. Also tun wir es. Und jetzt auch aus dem Kern von der Schlange. Los geht's. Einmal Kern angucken. Was weiß ich dann? Naja, ich weiß, dass Null rauskommt, wenn ich ab will, weil es die Definition des Kerns ist. Das möchte ich also gleich benutzen, aber erstmal möchte ich V so hinschreiben, dass ich damit arbeiten kann. Ich habe ja meine Basis B, die Basiselemente haben noch keinen Namen, die brauchen noch welche und meine Dimension hat auch noch keinen Namen. Also brauche ich Notationen. Sei N, Dimension von V und sein B1 ist Bn. Und dann möchte ich jetzt mein V aus dem Kern von Delta Schlange als Linearfunktion hinschreiben und die Leute sollen Lambda heißen. Lambda 1 ist V mit der Eigenschaft, dass V Lambda 1 mal D1 ist. Aus dem Kern kommt. Und dann laden wir irgendwas drauf. Wir haben ja nichts, wir wissen ja nichts, wir können nur die Homomorphie-Eigenschaft draufwerfen und die Definition von dem Delta. Wir hoffen das Beste. Gut, wir kommen aus dem Kern, das heißt, wir werden auf 0 abgebildet. Das heißt, die 0 aus. Moment. Der Kern von Delta Schlange bildet von V nach V Stern. Das heißt, die Null, über die ich hier rede, ist jetzt die Null aus V Stern. Also die Nullachse. Die hatten wir vorhin schon ein paar Mal. Das ist jetzt dasselbe wie V unter Delta Schlange, weil V aus dem Kern kommt. Jetzt setze ich für V meine Linearkombination ein. Wende ich an, dass ich mir gemerkt habe, dass die lineare Fortsetzung ist. Denn jetzt wende ich ja einfach nur auf die Basisvektoren das ursprüngliche Delta an. Und Delta anzuwenden heißt, dass ich von einem Basisvektor übergehe zum dualen Basisvektor, also zu dieser Delta-Abbildung, die hier schreibt. Das heißt, ich habe Lambda 1 mal Delta, B1 und so weiter, Lambda L mal Delta, Bn. In anderen Worten habe ich hier eine Linearkombination von diesen Delta-Abbildungen, also von meinen dualen Basisvektoren. Und bei dieser Linearkombination kommt die Null im Raum V Stern raus. Also nochmal, ich habe eine Linearkombination in meiner dualen Basis und da kommt die Null aus dem dualen raus. Das riecht nach, die Koeffizienten müssen bei Null sein, denn wenn ich in einer Basis den Nullvektor darstelle, dann geht das nicht. Hier verwende ich das Lemma von vorhin, 12,8 oder so, also die Tatsache, dass diese Deltas eine Basis von Dualraum sind. Und jetzt verwende ich es nochmal, um zu sehen, dass die Dimensionen von V und V-Sternen gleich sind. Und jetzt kommt das Superkorollar und sagt, hey, Injektivität reicht. Also haben wir Außenjektivität. Also haben wir wirklich einen Vektorraum. Und alles ist ja. Als nächstes passiert. Zuerst glaube ich mich zu erinnern, dass ich einen Warnhinweis mache, den ich jetzt noch dreimal machen werde mindestens. Aber ich möchte kurz warten, ob Sie noch Fragen haben. Vielleicht wische ich mal kurz und dann schauen Sie, ob Sie Fragen haben. Und bitte zögern Sie nicht, da nach Beispielen zu fragen. Die kann ich dann jetzt zwar nicht alle spontan machen, so wie das Winzige, aber ich kann eine Podcast-Folge machen, wenn es nämlich einfach darum geht, mal konkret mit so einer dualen Basis zu rechnen. In sowas wie R3 ist es kein Problem. Können wir einfach machen. Sagen Sie es schon Lüb oder sagen Sie es mir am Ende. Mehr heißt auch erstmal nicht. Haben Sie ansonsten jetzt gerade noch Fragen zu diesen neuen Sätzen, zu diesem Dualbasiszeug? Sie sind noch am Schreiben. Okay, dann warte ich kurz. Dann warte ich kurz, will Sie auch nicht hetzen und mache einfach meinen Warnhinweis. Wir arbeiten hier die ganze Zeit strikt mit endlich erzeugten Vektorräumen. Und ab und zu beweisen wir Resultate, die allgemeiner gelten, aber die ich hier nicht so allgemein zeige. Und deswegen sage ich, alles soll bitte endlich erzeugt sein. Aber es gibt auch Resultate, so wie das hier, die falsch werden, wenn man nicht mehr endlich erzeugt sogar kann. Also bitte, fette Warnlampe, die Voraussetzung, das V endlich erzeugt sogar K ist wichtig. Und es gibt andere Teile der Mathematik, wo man sich mit dieser Situation befasst, wenn der Vektorraum nicht endlich erzeugt ist über K. Das machen andere Menschen, das mache nicht ich, das machen nicht wir hier in der Niederlande. Und da steht mein Warnhinweis, den habe ich jetzt schon gemacht. Also können wir die nächste Definition angucken. Und jetzt geht es wieder los. Das sitzt so ein bisschen seltsam und es wirkt erstmal so, als hätte es nichts damit zu tun, was vorher passiert ist. Ich verspreche doch, es gibt einen Zusammenhang. Die Idee, die wir hier verfolgen, ist, dass wir so eine Bilinearform hernehmen, f, und dass wir die sozusagen aufsplitten. Man hat ja, wenn man so eine Form f hat, zwei Komponenten. Das sieht ja immer so aus, f von v, b, und dann passiert irgendwas. Und die Idee, die ich jetzt als nächstes mit Ihnen besprechen möchte, ist die, dass man sich vorstellt, man würde immer einen Vektor festhalten und man würde nur den anderen benutzen, um was einzusetzen. Warum man das vielleicht will, ist eine andere Frage. Aber wir besprechen erstmal kurz, dass wir das können. Möglichkeit 1, ich halte V fest und dann wird das eine Abbildung von V nach K, indem ich nämlich dieses V da vorne festhalte und nur B behalte. Einverstanden? Kann ich machen. Zweite Möglichkeit, ich halte B fest und bilde eine Abbildung von V nach K, indem ich da vorne für V irgendwas einsetze und das B bleibt aber die ganze Zeit konstant. Das heißt, ich nehme hier sozusagen absichtlich, warum auch immer, Freiheiten weg. Eigentlich kann ich zwei Sachen einsetzen, unabhängig voneinander, aber ich vergesse das kurz und halte eine fest und nehme dadurch Freiheit und setze nur an einer anderen Stelle was ein. Dann habe ich zwei Möglichkeiten, ne? Vorne oder hinten. Und ein bisschen unterschiedlich wird sich das vielleicht verhalten, weil wir ja vorne Additivität und Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation haben, ohne Firlefanz, aber in der zweiten Komponente hüpft das Sigma rum und macht unser Leben interessant. Das heißt also, wenn wir jetzt eine der beiden Komponenten festhalten und nur die andere nehmen, um was einzusetzen, dann müssen wir auch wieder darauf achten, wo das Sigma rumspringt. Und darum geht es in der folgenden Definition. Sigma ist unser Körperautomorphismus, f ist eine Sigma-Bilinearform und jetzt mache ich das, was ich gerade beschrieben habe, formal. Phi v für einen festen Vektor v ist die Abbildung, die f nimmt und vorne b einsetzt und an der zweiten Stelle das v fixiert. Das heißt, ich halte die zweite Komponente fest und die erste ist variabel. Das macht Phi V und das ist jetzt eine Abbildung von V nach K. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich die andere Komponente festhalte und das Ding heißt dann eben Psi V. Phi und Psi, ja, ich werde mich sehr konzentrieren beim Sprechen und beim Schreiben. Da mache ich im Prinzip dasselbe, aber Sie sehen jetzt, es wird interessanter, denn Sigma hüpft darum. Und um jetzt auch wieder eine schöne Abbildung mit schönen Eigenschaften zu bekommen, halte ich nicht nur die erste Komponente V fest und setze an der zweiten W ein, sondern das, was rauskommt, bilde ich nochmal ab mit dem Inversen von unserem Körperautomorphismus. Das geht, denn es ist ein Automorphismus, der hat ein Inverses. Ich kann das machen. Warum wir das wollen, ist eine völlig andere Frage, aber wir können das. Und in beiden Fällen kommt eine Abbildung raus von V nach K. Wir werden gleich sehen, dass diese Definition, ich meine, Phi sieht ja komplett vernünftig aus, nur Psi ist so ein bisschen seltsam. Aber warum das ein bisschen seltsam sein muss, das klärt das nächste Lemma. Wir beginnen jetzt mit einer Serie von Resultaten, wo es so läuft, da sind immer so mehrere Sachen nachzurechnen und wir teilen uns die Arbeit. Das kennen Sie schon, das gab es in anderen Teilen der Vorlesung auch. Immer dann, wenn da so viele kleine Argumente und Rechnungen sind, dann mache ich das gerne so,
dass ich sage, hier sind, keine Ahnung, 8 Rechnungen, 6 davon mache ich, 2 machen Sie als Übungsaufgabe oder so ähnlich. Das passiert jetzt ein bisschen in den nächsten Lemmata, nur damit Sie schon mal gewarnt sind. In Lemma 12.10 zum Beispiel, ich sammle mal ein, was wir da alles zu tun haben und ich gebe zu, das Verhältnis 6:8 war nicht ganz fair, was ich gerade gesagt habe, es ist nicht ganz so. Jedenfalls nicht in diesem Lemma, aber über die mehreren Lemmata verteilt ist es ungefähr so. In Lemma 12.10 steht, dass wir einen Automorphismus Sigma haben, so wie immer, von K, eine Sigma-Bilinearform F. Und jetzt steht da erstmal nur, dass das, was wir gerade definiert haben, Phi V und Psi V, nicht einfach nur irgendwelche Abbildungen von V nach K sind, sondern ich behaupte, es sind Abbildungen aus V Sternen, also Homomorphismen von V nach K. Und wir sehen schon, Start- und Zielbereich passen, es geht nur um die Homomorphie-Eigenschaft, das ist nur ein bisschen Nachrechnen. Und ich habe gedacht, den Spaß teilen wir uns auf. Ich mache jetzt ein bisschen was zu Phi. Und dann machen Sie noch ein bisschen was. Und Sie machen Psi. Also das mit dem interessanten Sigma auf minus 1 dran. Denn die Idee ist im Prinzip genau dieselbe. Aber man muss halt ein bisschen aufpassen mit diesem Sigma. Und ich dachte, das ist die interessantere Übungsaufgabe, als wenn wir es andersrum machen. In diesem Sinne beweise ich jetzt also einen Teil von Lemma 12.10. Und zwar da. Und ich sage mir dann gleich, was Sie in der Übungsaufgabe ungefähr erwarten können. Achso, und ich gebe natürlich jedes Mal Tipps. Oder sage, es geht so ähnlich wie da. Aber tatsächlich sind diese kleinen Rechnungen echt super, um zu üben, mit diesen Definitionen umzugehen, zusätzlich zu Beispielen. Ich habe ja schon gesagt, dass wir die Homomorphie-Eigenschaft brauchen. Und das heißt, wir brauchen einige Leutchen. V aus V soll fest sein, damit ich diese Abbildung Phi V überhaupt sinnvoll bilden kann. Und dann brauche ich noch weitere Vektoren W1 und W2 für die Verträglichkeit mit der Addition. Und dann brauche ich noch Lambda aus K für die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Ich schreibe mal alles auf, was zu zeigen ist. Und dann sortieren wir auseinander, was Sie in der Übung machen sollen und was ich mache. Zu zeigen. Hier ist unsere kleine Liste. W1 plus W2 abgebildet mit V ist das gleiche wie Homomorphie-Eigenschaft. Das können wir. W1 hoch Phi V plus W2 hoch Phi V. Das ist die erste Eigenschaft, die zu zeigen ist. Dann brauchen wir noch eine Skalarmultiplikation. Lambda mal W1 hoch Phi V ist das gleiche wie Lambda mal W1 hoch Phi V. Das zusammen macht alles für Phi V. Und das machen wir gleich. Und dann kommen nochmal die analogen Eigenschaften für Psi V und das ist Ihre Übungsaufgabe. Aber machen wir so halbe halbe. Okay. W1 plus W2 hoch Psi V gleich W1 hoch Psi V plus W2 hoch Psi V. Und ich merke gerade, wie viel Spaß es macht, diese Psis zu malen. Und das gleiche für Skalare. Lambda 1 mal W1 unter Psi V ist das gleiche wie Lambda mal in Klammern W1 hoch Psi V. So, und das machen wir jetzt. Und das ist eine Übungsaufgabe. Gut, fangen wir auf der linken Seite an und rechnen einfach los. W1 plus W2 unter Phi V. Na, da müssen wir dann nur noch mal gucken, was die Definition war, was das Phi V macht. Da oben steht's. Phi V hält als zweite Komponente in F das V fest. Und vorne wird irgendwas eingetragen, nämlich das, was abgebildet wird. Also machen wir das. Wir schreiben F hin. Vorne kommt das, was abgebildet wird, hin. Also W1 plus W2. Hinten kommt das feste V hin. Und fertig. Das war's. Na, das, ne? Wir müssen es noch weiter ausrechnen. Jetzt kommt BLF1 und sagt, hey, hier vorne dürfen wir uns auseinanderziehen. F von W1, V ist F von W2, V. Und dann sehen wir aber, dass hier vorne das steht, was rausgekommen wäre, wenn man Phi V einfach nur auf W1 angewendet hätte und hier auf W2. Also kann ich das einfach hinschreiben.
W1 hochgefahren, W2 hochgefahren. Das war erste kleine Eigenschaft. Und dann fahren wir die zweite direkt hinterher. Also da war es langsam bei W1. Was wir die ganze Zeit festhalten. Und dann kann ich jetzt die zweite Primärformeigenschaft verwenden. In der ersten Komponente, und jetzt sehen Sie, warum hier Sigma keine Rolle spielt. Und Sie sehen aber hoffentlich auch, warum, wenn Sie das zeigen für Psi, Sigma eine Rolle spielt, die da auf einmal rumwirft. Hier also wäre der zweite die erste Komponente, dann steht da Lambda mal von W1, V. Und jetzt sehe ich, dass dieser F-Kram hier einfach das ist, was rauskommt, wenn man auf W1 die Abbildung Phi V loslässt. Und danach mache ich eine Skalarmultiplikation. Also Lambda mal W1 abgebildet mit Phi V. Und damit sind wir fertig. Und jetzt können Sie sich denken, dass die Rechnung für das, was Sie machen sollen, im Prinzip genau so sind. Man muss nur hier bei der unteren Rechnung mit dem Sigma. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen es geahnt hat, was jetzt kommt. Moment, ich lasse Sie erstmal kurz schreiben. Und ich möchte gucken, ob Sie Fragen haben. Denn jetzt kommt einfach wieder der natürliche nächste Schritt, wenn man der Logik folgt, die wir bisher in der heutigen Vorlesung hatten. Wir hatten ja vorhin diese Idee, dass man aus den Basisvektoren solche komischen Deltas macht, aus dem Dualraum, und dann gab es eine Abbildung Delta, die jedem Basisvektor die dazugehörige Delta-Abbildung zugewiesen hat. Naja, und wenn man das jetzt hier so fortsetzt, dann führt das zu der Definition, die wir als nächstes sehen, unten, nämlich, dass wir mit Phi bzw. Psi diejenigen Abbildungen bezeichnen, die den Vektoren die entsprechenden Phis bzw. Psis zuordnen. Also in anderen Worten, ich schiebe das mal höher, damit Sie es besser sehen können. In anderen Worten, ich fange in meinem Vektorraum V an und für jeden einzelnen Vektor V definiere ich eine Abbildung Phi V, so wie wir das gerade gesehen haben, und wir haben dann rumgerechnet und gesehen, dass es irgendwie was Sinnvolles ist. Das kommt aus dem Dualraum. Das gleiche kann ich mit Psi machen. Also definiere ich jetzt die Abbildung Phi. Phi ordnet jedem kleinen V die Abbildung Phi V zu. Und Psi genauso. Psi ordnet jedem kleinen Vektor V die Abbildung Psi V zu. Von wo nach wo geht das Ganze also? Naja, Phi startet im Vektorraum V und bildet die Vektoren ab auf Elemente, von denen wir gerade gesehen haben, dass sie in V Sternen liegen. Das heißt, es ist eine Abbildung von V nach V Sternen. Von V in seinen Dualraum. Und genauso Psi. Wir haben also jetzt schon wieder, genau wie vorhin mit dem Delta, wir haben jetzt schon wieder eine Möglichkeit gefunden, wie man Vektoren abbilden kann auf Elemente im Dualraum. Und die Frage ist jetzt, was können diese Abbildungen? Vorhin haben wir gesehen, dass man da eine wunderschöne Korrespondenz sieht. Man kann sehen, dass V und V-Sterne isomorph sind, bla bla bla. Und in Lemma 12.11 werden wir sehen, was die Abbildungen Phi und Psi können. Schauen wir mal kurz, was da steht. Wir haben unsere üblichen Voraussetzungen, die lese ich nicht wieder an vor. Wir starten wieder mit einer K-Basis B von V und dann zeigen wir in Eigenschaft A, dass das Abbilden mit Phi bzw. Psi sich mit der Skalarmultiplikation fast verträgt. Es verträgt sich wieder bis auf unseren Körperautomorphismus Sigma. Schauen wir uns das also ein bisschen genauer an. Wenn man einen Basisvektor zuerst mit Lambda multipliziert und dann mit Phi abbildet, dann kommt dasselbe raus, als wenn man den Basisvektor mit Phi abgebildet hätte, aber dann Skalar multipliziert hätte mit dem Skalar unter dem Körperautomorphismus. Das heißt, hier passiert was Interessantes. Und bei Psi genauso.
Nur, dass man bei Psi den Skalar nicht mit Sigma korrigiert, sondern mit dem Inversen von Sigma. Und Sie sehen vielleicht den Zusammenhang zur Definition von diesen Psis, wo man ja auch schon den Karpatorphismus rumhüpfen hatte. Das heißt, wir haben so eine Quasi-Verträglichkeit mit der Multiplikation. Es gibt auch eine Verträglichkeit mit der Addition. Da überlege ich mir, wie ich das in der nächsten Vorlesung noch mit einbaue. Aber für den Moment denke ich, wir können uns die Eigenschaft A durchaus noch angucken, das sind kleine Rechnungen. B machen wir dann auf jeden Fall erst in der nächsten Vorlesung, denn da wird es, oder vielleicht gebe ich auch nur einen Hinweis und es wird eine Übungsaufgabe, muss ich mir überlegen. Denn das ist jetzt der Moment, wo wir plötzlich eine Verknüpfung sehen zu vorherigen Teilen dieses Kapitels. Jetzt geht es darum, was passiert, wenn f regulär ist. Die Regularität war ja so eine besondere Eigenschaft, die man an der Gramschen Matrix zum Beispiel sehen kann, die ist dann invertierbar. Und interessanterweise werden diese Abbildungen Phi und Psi, über die wir jetzt gerade kurz gesprochen haben, dann bijektiv. Ich gucke mal eben, ob ich denke, dass wir A wirklich jetzt noch bequem schaffen. Oh ja, A ist wirklich kurz, das mache ich jetzt noch. Und über alles andere reden wir am Donnerstag. Rechnung ist, dann können wir das sehr schön jetzt noch machen.
Was ist das jetzt? 12f. Und dann wirklich nur a. Dafür brauche ich nur ein bisschen Notation. Steht ja Lambda mal b unter phi und das ist eine Abbildung, die ich jetzt anmelde über statt meinem Vektor v. Wenn ich also v nehme und das abbilde mit Lambda mal b unter phi, naja, phi wirft ja diesen Vektor auf die dazugehörige Abbildung phi mit Index Lambda mal b. Was die macht, haben wir da drüben an einer Tafel gerade geübt. Diese Abbildung hält v fest und bildet dann den Wert unter f, wobei das, was hier unten steht, in die erste Komponente kommt. Das sieht dann so aus. Oh, Verzeihung, ich habe es genau falsch gemacht. Bei phi halte ich das v in der vorderen Komponente fest. Und bildet das andere, genau, so. Jetzt verwende ich BLF2. Vorsicht, ich bin hier in der zweiten Komponente für ein Skalar. Wenn ich den rausziehe, muss ich den Körperatomismus bauen. Also steht da Lambda hoch Sigma mal F von V, B. Und jetzt sehen Sie, wie das Sigma in die Gleichung kommt. Denn das ist jetzt dasselbe, als wenn ich hingeschrieben hätte V unter Lambda hoch Sigma mal B. Ne? Alles einfach nur rückwärts gerechnet, aber so sehen Sie, dass Lambda wird hier nochmal mit Sigma abgebildet, weil es in der zweiten Komponente steht. Okay. Wenn ich auf keinen Fall überziehen möchte, hören wir hier auf und machen die zweite Rechnung am Donnerstag.